Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute plaudere ich ein wenig aus dem Nähkästchen meiner Arbeiten, um die neue Geschichtenreihe einzuleiten. Ich möchte nach den Scharfrichter-Geschichten eine leichtere Kost anbieten. Schließlich geht es für viele nun in die Ferien. Es geht also etwas ums Reisen, aber auch um einen Zürcher Alltag Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Geschichte, die noch nicht fertig recherchiert ist. Sie erhalten also nur Einblicke. Und es handelt sich dabei um eine Familie, die nicht bekannt ist, keine Rolle in der großen Politik oder der gehobenen Gesellschaft spielte und mir deswegen besonders gut gefällt. Ich mag Geschichten von normalen Leuten, sammle sie, wann immer ich kann, und hoffe, dass Ihnen diese Geschichte auch gut gefällt. Für einmal hole ich auch etwas aus, was meine Herangehensweisen betrifft, um zu verdeutlichen, wie ich an dieses spezielle Material gekommen bin. Von Zeit zu Zeit erhalte ich Anfragen von Ausländerinnen und Ausländern, die sich ans Staatsarchiv Zürich gewandt haben, dort eine Recherche anstoßen wollen. Dem Personal des Staatsarchivs sind enge Grenzen gesetzt, wie viel Zeit es für solche privaten Anfragen aufwenden darf. Schließlich handelt es sich dabei nicht um seine eigentliche Arbeit. Wird die Anfrage aufwendiger, verweist es netterweise auf freischaffende Historikerinnen und Historiker, unter anderem auf mich. Deswegen komme ich hin und wieder zu diesen speziellen Aufträgen. Ein Beispiel. So kam unter anderem 2008 eine US-Amerikanerin auf mich zu, mit dem Auftrag, Vorfahren in der Schweiz zu suchen. Das ist nicht ungewöhnlich. Ich konnte ihre verstorbenen Angehörigen im Tessin ausfindig machen und sandte ihr einen kurzen Stammbaum, der zum Anfang des 19. Jahrhunderts führte. Damit war sie zufrieden, da sie annahm, jetzt Schweizerin werden zu können. Ich musste ihr erklären, dass das so nicht geht, unser System funktioniert so eben nicht. Sie reiste daraufhin selbst in die Schweiz und bestand darauf, im Staatsarchiv von Bellinzona nochmals vorstellig zu werden. Ich begleitete sie, und auf der Fahrt ins Tessin wurde dann auch klar, warum sie so dringend Schweizerin werden wollte. Sie wollte auswandern und ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft abgeben. Denn Barack Obama war gerade gewählt worden und sie wollte nicht länger in diesem Land leben, wo ein Schwarzer Präsident werden kann. Andere Motive hat jemand, der seine Vorfahren suchte, und damit kommen wir nun zu unserer eigentlichen Geschichte. Auch dieser US-Amerikaner wollte zunächst einen Stammbaum seiner Vorfahren. Ein Urgroßvater war aus der Schweiz ausgewandert und nun wollte der Herr aus Florida seine Vorgeschichte erfahren. Ich suchte nach der Ausgangsperson, Hermann Schmid, und ich folgte seinem Weg zurück, so wie es eben geht in der genealogischen Untersuchung. Ich fand Eltern, Großeltern und die jeweiligen Geschwister und meldete diese ersten Ergebnisse nach Florida. In einem längeren E-Mail erwähnte mein Auftraggeber, dass er noch Briefe hätte aus der Zeit. Leider könne die niemand lesen, weil sie natürlich auf Deutsch und dann aber noch in Kurrentschrift verfasst waren. Die Mutter des Auftraggebers hatte sie in Ehren gehalten und sorgfältig aufbewahrt. Ich dachte, dass man daraus wohl auch etwas herausfinden könnte, und fragte nach einer Kopie eines Briefes. Einfach so als Versuch. Es kam ein Foto des Briefes vom 18. März 1878 in einer wunderbaren, gestochen scharfen Schrift einer Emily Schmid. Um die Geschichte nun doch kurz zu machen, mein Auftraggeber und ich waren von Emily und ihren Briefen gleich so eingenommen, dass wir die Stammbaumfrage vorerst vergaßen und uns auf die Briefe konzentrierten. Es stellte sich nämlich heraus, dass von Emily Schmid zahlreiche Briefe vorhanden sind. Und sie geben natürlich mehr Preis über das Leben der Familie als einfache Geburts- und Sterbedaten. Daran war mein Auftraggeber sehr interessiert, weil er sich gerne in das Leben seiner Vorfahren hineinfühlen wollte. Und ich freute mich sehr, denn ich finde natürlich Geschichten auch interessanter als Daten. So folgen wir nun also der Auswanderungsgeschichte von Hermann Schmid, gespiegelt in den Briefen seiner Mutter. Wenn Sie mögen, können Sie dabei mitverfolgen, wie ich arbeite bzw. aus welchen Worten ich welche Schlüsse ziehe. Wie gesagt, es sind kleine Bruchstücke eines alltäglichen Lebens. Noch nicht alle Briefe sind transkribiert und mit Anmerkungen versehen. Der erste Brief von Mutter Emily an ihren Sohn Hermann, der damals erst 16-jährig war, lautete so. Zitat: Hottingen, den 18. März 78. Lieber Hermann, da ich voraussetze, du würdest zuerst von mir einen Brief erwarten, so will ich nicht mehr länger zuwarten, um dir zu schreiben. Sind es doch morgen schon 14 Tage, seit du an deinem Bestimmungsort angelangt bist. An jenem Tage bin ich wohlbehalten wieder zu Hause angelangt, freilich erst mit dem letzten Zug, was mir sehr leid tat, da mich die Kinder schon früher erwarteten und umsonst an den Bahnhof wanderten. Ich lange erst nach 10 Uhr in Zürich an und wurde von Nanni und Walter abgeholt. In Basel musste ich 1,5 Stunden, nämlich bis 7 Uhr, auf den letzten Zug warten, was mir großen Verdruss und Langeweile verursachte. Und nun, wie geht es dir? Hast du dich schon völlig eingewöhnt und wie gefällt es dir? Ich hoffe zuversichtlich, dass du gerne dort bist und dich willig in alles schickst, sogar wenn es nicht immer nach eben deinem Wunsche geht. Man muss sich lernen, schicken nach den anderen. Ich habe mich bei deinem Dortsein überzeugt, dass du es da selbst ganz gut hast. Die Hauseltern sind artige Leute und gewiss gut und freundlich, wenn man seine Pflicht tut. Die Kost ist gut und genügend und du hast Kaffee und auch Wein und hast auch alle Ursache, zufrieden zu sein. Auch hast ein ordentliches Schlafzimmer und Platz für deine Kleider, sodass für alles gesorgt ist. Was nun die Arbeit anbetrifft, so hoffe ich, du werdest immer fleißig sein, das tun, was man dir zuteilt, und zwar mit gutem Willen und ohne Murren. Der Mensch ist einmal zum Arbeiten auf der Welt und jedem ist sein Teil angewiesen. Wenn du etwas nötig brauchst, so wende dich an Herrn und Frau Däler und zeige dich immer recht offen und zutrauenswohl, betrachte sie als deine Pflegeeltern und erweise ihnen alle Achtung und Liebe. Sei ordentlich mit deiner Kleidung, halte sie in Ordnung. Wenn etwas zerreißt, so bitte Frau Däler, dass sie es flicken lässt. Es ist nun sehr stille bei uns zu Hause, denn bedenke, den ganzen Tag, wenigstens einen großen Teil desselben, bin ich allein. Nanni geht also regelmäßig ins Geschäft, von 8 bis 12 Uhr und von 1 bis 4 Uhr ist sie da selbst. Du siehst, dass sie sehr wenig freie Zeit hat und doch gefällt es ihr ganz gut. Sie leitet den Verkauf und führt die Bücher. Die drei anderen Kinder gehen zur Schule und haben daneben, wie du weißt, ihre Aufgaben zu machen, so dass nun alle ohne Ausnahme Beschäftigung haben. Seit deiner Abreise hat es keine Streitigkeiten gegeben. Nur ist der Winter mit aller Gewalt bei uns eingebrochen und wir haben dicken Schnee und man muss wieder tüchtig heizen. Ich denke, es wird auch bei euch so sein. Ich bedauere, dass ich dir die Unterhose nicht mitgegeben habe. Oder frierst du wohl nicht? Wir hoffen, dass die Kälte nicht mehr lange anhalten werden und der Frühling dann von Bestand sei. Ich schicke dir Marken für einige Briefe und hoffe, dass du mir dann bald schreiben werdest. Gib dir ein wenig Mühe, dass du wenig Fehler machst und schreibe mir über dein Tun und Treiben. Sage mir, welche deine Arbeit sei, da man jetzt nicht draußen sein kann. Ich ende nun für heute mit den besten Grüßen von uns allen, deine treue Mutter Emily Schmid. Zitat Ende. Was tut man also mit den Informationen dieses Briefes? Man sieht daraus, dass die Mama ihrem jungen Sohn, der offenbar nach Basel gezogen ist, einiges einbläut. Du musst artig sein, arbeitsam, strebsam und deinen Hauseltern gegenüber freundlich und zuvorkommend. Du musst gehorchen und auch mal etwas tun, selbst wenn es dir nicht gefällt. Arbeite hart. Dazu sind wir auf der Welt. Momentan wissen wir noch nicht, wohin Hermann gegangen ist. In späteren Briefen wird das dann klar. Hermann begann eine Art Lehre für Landwirtschaft in einer Anstalt, die St. Krishona heißt und damals von einem Ehepaar Täler geführt wurde. Das Institut, das vermutlich Emily für ihren Sohn ausgesucht hatte, war eine Stätte, in der seit 1840 Menschen ausgebildet wurden. Es war auch eine Pilgermission, gegründet vom Deutschen Christian Friedrich Spittler, der zahlreiche Anstalten gründete. Immer war dabei die Mission wichtig, es waren aber auch Arbeitsstätten. Und einige dieser Anstalten, sowohl auch St. Krishona, war mit der neuen Welt verbunden. Es entstanden zum Beispiel Brüderhäuser in Texas. An diesem Ort wurde der junge Hermann nun also abgegeben. Die Familie Schmid setzte sich 1878, also zum Zeitpunkt des ersten erhaltenen Briefes, aus folgenden Personen zusammen. Da war als erstens die Mutter Emily, die Briefschreiberin. Auf ihre Persönlichkeit komme ich noch zu sprechen. Aber hier einmal die trockenen Fakten, die ich aus dem Zürcher Etta, Protokollen des Stadtrates, Todesanzeigen und anderen Quellen zusammensetzen konnte. Emily Schmid wurde als Emily Oschwald am 30. Juli 1822 geboren. Eine Woche später wurde sie getauft und als 16-Jährige konfirmiert. Ihre Familie stammte aus Schaffhausen. Sie hatte einen Bruder und 4 Schwestern. In erster Ehe war Emily mit Hartmann Wirz verheiratet. Diese Ehe blieb offenbar kinderlos. In den Akten taucht dann die Eheschließung mit Johann Georg Schmid von Ilnau, Kanton Zürich, auf, der im selben Jahr wie Emily geboren wurde. Die Ehe von Emily und Johann Georg wurde 1858 geschlossen, als die Ehepartner knapp 36-jährig waren. Als Beruf von Georg Schmid wurde Geschäftsagent angegeben. Es handelte sich dabei um eine Art Jurist, der aber kein Studium absolviert hatte. Diese Agenten waren aber berechtigt, vor Gerichten und Verwaltungsbehörden aufzutreten, konnten Mandanten beraten und vertreten. Der Beruf wurde auch als niederer Anwalt bezeichnet. Man kann also davon ausgehen, dass das Ehepaar zur mittleren Gesellschaftsschicht gehörte. Das sieht man auch daran, dass Emily bis jetzt mindestens noch nicht erwähnt außerhäuslich berufstätig gewesen war. Ein Hausfrauendasein musste man sich leisten können und das war bei Schmids offenbar der Fall. Selbst nachdem der Ehemann verstorben war. Schmids lebten in Hottingen, damals noch ein Dorf vor den Toren Zürichs, heute ein Quartier der Stadt. Aus dieser Ehe entstanden 5 Kinder. Fanny, die 6 Monate nach der Eheschließung zur Welt kam, das zweite Kind, ein Sohn, Otto, folgte ein Jahr später. Hermann, der Vorfahre meines Auftraggebers, folgte im Mai 1861. Eine weitere Tochter, Jenny, kam wiederum ein Jahr später zur Welt und es folgte noch Walter, ebenfalls ein Jahr darauf. Zum weiteren trockenen Lebenslauf von Emily. Ihr Mann verstarb am 19. September 1876, offenbar zu Hause. Er wurde nur 54 Jahre alt. Das hieß für Emily, natürlich neben dem Schmerz des Verlustes, dass sie unter Vormundschaft gestellt wurde. Als ebenfalls 54-jährige Frau war sie gemäß den damaligen Gesetzen nicht fähig, für sich und ihre Kinder Entscheidungen zu treffen. In offiziellen Akten taucht sie bald auf, als sie, Zitat, höflichst um das Bürgerrecht der Stadt Zürich ersucht, Zitat Ende. Das war knapp ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes. Sie und ihr Vormund nannten keine Angaben von Gründen. Das Bürgerrecht der Stadt wurde ihr und ihren Kindern für 500 Franken gewährt. Das war eine riesige Summe. Eine Dreizimmerwohnung kostete damals pro Jahr ca. 300 Franken. Die Formalität wurde im Stadtrat bürgerliche Sektion beschlossen und eine Urkunde ausgestellt. Es war immer eine Ehre, das Zürcher Bürgerrecht zu erhalten, bot es doch große Vorteile, besonders in der Absicherung im Alter. Möglicherweise half es, dass Emilys verstorbener Bruder Ulrich Oschwald auch schon das Zürcher Bürgerrecht besessen hatte, ebenso wie ihr erster Ehemann. Emily Schmid lebte auch schon Jahrzehnte in Zürich bzw. in einem Ort vor den Toren der Stadt. Und eben, nicht zuletzt, war es ihr möglich, die hohe Summe für die Einbürgerung aufzubringen. Alle fünf Kinder wurden in den Briefen Emilys an ihren Sohn Hermann regelmäßig erwähnt. Mutter Emily berichtete immer das Neueste von ihnen. Dabei ging es immer um Schule oder Ausbildung. So berichtete sie zum Beispiel über Jenny, Hermanns jüngere Schwester, in einem Brief vom 21.05.78, Zitat, «Es ist nun bestimmt, dass Jenny nach Yverdon kommt, zu einer Familie Meunier. Es ist nur Herr und Frau, sie haben keine Kinder und Jenny wird es dort ganz nett haben. Des Vormittags muss es Hausgeschäfte machen, des Nachmittags aber hat es dann Zeit für sich. Es müssen gar artige Leute sein, ich habe mich in Zürich über sie erkundigen können. Zum Glück kostet es nicht viel, wahrscheinlich nur 15 Franken im Monat und zwar die ersten 8 bis 10 Monate. Nachher erhält Jenny, wenn man zufrieden ist mit ihr, eine Belohnung. Sie muss wenigstens 1,5 Jahre bleiben, vielleicht auch 2 Jahre. Wir haben nun im Sinne, wenn nichts anderes vorfällt, nächsten Mittwoch an 8 Tagen am 29. dorthin zu reisen. Ich habe nämlich im Sinne, Jenny dahin zu begleiten und werde am Tag darauf zurückkehren. Zitat Ende. Viele Briefe zeigen das. Es war für Emily außerordentlich wichtig, dass alle ihre Kinder eine solide Ausbildung machen konnten. Auch die Mädchen. Emily ging offenbar nicht davon aus, dass diese einfach reich heiraten würden und nie mehr mit außerhäuslichen Arbeiten zum Haushalt beitragen müssten. Emily überprüfte künftige Arbeitgeber so genau wie irgend möglich und begleitete ihre Kinder am ersten Tag an den neuen Ort, so wie sie es ja auch bei Hermann gemacht hatte. Leider stellte sich in Jennys Fall zunächst heraus, dass sie in Yverdon nicht gut eingeteilt wurde. Zitat aus einem Brief vom 20. Juni. Donnerstag reiste ich mit Jenny nach Yverdon. Leider aber ist sie dort gar nicht gut versorgt und muss ich nun wieder überall hinschreiben, um etwas anderes zu finden. Madame Meunier ist abscheulich böse und behandelt Jenny als eine Magd, obgleich man doch ein Kostgeld für sie geben muss. Zudem muss sie Hunger leiden, obgleich sie von morgens 8 schwer bei der Arbeit sein muss. Morgens bekam sie eine Tasse Kaffee, ein Stück Brot, mittags ein Teller Suppe, einmal Gemüse und Fleisch und ein Stück Brot, abends wieder eine Tasse Kaffee und ein Brot, nachts ein Gläschen Milch und ein Stückchen Brot. Das ist alles. Monsieur Meunier ist ein gutmütiger Mann, er ist zu gut für seine Frau, die eine Ordinäre zu sein scheint. Das Haus der Wohnung ist freilich sehr schön und auch Yverdon ist eine hübsche Stadt. Allein die Hauptsache fehlt, eine freundliche Behandlung oder mütterliche Liebe. Ich musste alles aufbieten, um Jenny anderswo zu platzieren. Das arme Kind muss eine schwere Schule durchmachen. Zitat Ende. Wir sehen darin, dass Emily sicherlich von ihren Kindern einiges verlangte, aber nicht, dass sie an einem Arbeitsort hungern mussten. Und wir sehen auch, dass Emily auch keine Fisimatenten machte, wenn es nicht gut lief. Sie versorgte die Tochter rasch an einem anderen Ort. Jenny war zu diesem Zeitpunkt ja auch erst 15 Jahre alt. Jenny wurde schließlich an einem guten Ort untergebracht, wo sie auch mit einem anderen Mädchen eine Freundschaft schloss und gut behandelt wurde. So konnte Emily im Juli im Brief an Hermann berichten, Zitat: Es wird dich interessieren zu hören, wie es mit Jenny gegangen. Seit 10 Tagen ist es nicht mehr bei Monsieur Meunier, ist aber doch noch in Yverdon bei einer Witwe, Madame Bagnot. Wo Jenny es nun viel besser hat und gut und freundlich behandelt wird. Madame Meunier hat Jenny äußerst grob und roh behandelt, garstiger als eine Magd, und es musste zudem Hunger leiden. Bei Madame Pagnot ist eine Tochter von Zürich, Emily Schreiber, ein sehr angenehmes und gescheites Mädchen, das mit Jenny aus der Schule her bekannt war. Und durch sie war es möglich, Jenny da selbst zu versorgen. Madame Pagnot hat ein Geschäft, Modeartikel und auch verschiedene Arbeiten, gestrickte und gehäkelte. Jenny lernt nun diese Arbeit verfertigen, sowie auch Emily. Beide arbeiten für den Laden und müssen dann etwa die Leute bedienen, die etwas kaufen wollen. Jenny hat es nun ganz angenehm. Sie hat eine Freundin, wird gut behandelt, hat eine gute Kost und was das Beste ist, sie lernt nun hier einen Beruf, mit dem sie später ihr Brot verdienen kann. Daneben lernt sie hier besser Französisch sprechen, da Madame Pagnot nicht deutlich spricht, und mit den Leuten, die in den Laden kommen, muss sie auch Französisch reden. Du kannst dir denken, wie froh ich bin, dass nun endlich Jenny gut versorgt ist. Zitat Ende. Nun nimmt es uns noch Wunder, was aus Jenny wurde. Vielleicht werden spätere Briefe noch etwas berichten, aber vorerst haben wir nur einen trockenen Satz aus dem Zürcher Bürgeretat von 1892. Dort wird erwähnt, dass gute 15 Jahre später sie nun Jenny Fischer hieß, also verheiratet war und sich in Milwaukee aufhielt. Ihr Mann stammte ursprünglich aus Württemberg. So viel vorerst zum Anfang dieser Geschichte. Wir werden die Familie noch weiter begleiten, in 2 Wochen wieder. Ich hoffe, Sie sind ebenfalls mit dabei. Und zum Schluss noch dies. Wenn Sie meinen Geschichten im besten Fall seit 60 Episoden gerne zuhören und für die Arbeit dahinter etwas in die Kaffeekasse spenden möchten, dann bin ich Ihnen dafür natürlich dankbar. Die Informationen, wie Ihre Batzen, Taler, Kronen oder Louis d'Or zu mir gelangen können, füge ich in der Beschreibung des Podcasts an. Vielen Dank. Ebenfalls danke für Ihr Zuhören. Eine gute Sommerzeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.